Ja, hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast mit der Episode Nummer 215. Und heute geht's wieder rüber zu Atlantis. Wobei wir da gar nicht so lang sind eigentlich, finde ich. Aber zur Serie Atlantis. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Clemens. Wobei, du hast die Hälfte unserer Zuhörer vergessen. Du hast gesagt, liebe Zuhörer, vielleicht haben wir auch böse Zuhörer. Also, vielleicht hören uns auch ein paar Gua'ul zu oder
das,
so.
Das ist, ja, vielleicht wollte ich da uns Informationen entlocken. Das kann auch sein. Also schön, dass alle...
Müssen wir beim Weihnachtsmann mal die Naughty und Nice-Liste der Hörer anfragen.
Müssen wir mal anfragen. Schön, dass ihr alle da seid, genau. War vorhin schon wählen, 8.03 Uhr, glaube ich. Alles schon erledigt.
Ja, geh gleich erst.
Ich habe nur gehört, dass es für deutsche Staatsangehörige, die im Ausland leben, dass es da irgendwie massive Probleme mit der Briefwahl gibt. Ich weiß nicht, warum. Hat man das zu spät alles losgeschickt wahrscheinlich? Oder keine Ahnung, aber... Naja, ist ein bisschen blöd gelaufen.
Ja, habe ich auch irgendwie gehört, aber hast du ja nicht in der Hand. Ne? Nee, also irgendwie, wenn die Post unterwegs irgendwas verschlammt.
Oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt von den Wahlbüros oder wer auch immer dafür zuständig ist, keine Ahnung, das pünktlich losgeschickt wurde oder nur knapp, keine Ahnung. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Wir werden es sehen. Vielleicht muss die Wahl wiederholt werden teilweise. Das gibt es ja immer mal, dass in wann war das? Bei der letzten Bundestagswahl in Berlin, wo das alles irgendwie erst eine Stunde später, wo alles schon geschlossen war, kamen die Leute da an und wollten wählen oder so. Es ist immer irgendwie so Dinge, wo was ein bisschen schief läuft, aber generell sollte ein Entwicklungsland wie Deutschland, was wirtschaftlich direkt hinter Kasachstan steht, das trotzdem bewerkstelligen können. Mal gucken. Ja, glaub nicht alles, was ich erzähle. So, aber wir erzählen euch heute was über Atlantis, denn da gibt es eine neue Folge und die heißt im Original wie ein Charakter aus Matrix.
Ja, Trinity. Ja. Also wir sind entweder bei Matrix oder in der Kirche, ne, ja. Dreifaltigkeit und so. Ja.
Wobei ich glaube, in der Episode gab es keine Zeitlupe, aber deshalb, müssen wir das dann einfach eine Stelle langsamer sprechen, dann haben wir es abgebildet. Diese Episode wurde ausgestrahlt in Deutschland als das Geheimnis der Antike. Und die Episode so auf der DVD heißt halt Dreifaltigkeit übersetzt. Also ein Christentum hier, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ganze Zeug halt aus diesem Fantasy-Roman der Bibel oder wie das heißt. Genau, und die Referenz, also der Originaltitel Trinity, ist eben ein Codenamen der ersten Atombombentests im Juli 45, hießen wohl auch irgendwie Trinity und... Ist ja auch minimal Thema in der Folge, wo es kurz Rodney erwähnt, Manhattan Project. Ihr wisst Bescheid, habt ja im Unterricht vielleicht aufgepasst. Genau, es gibt zwei Sprachvarianten, die ein bisschen abweichen. Im Französischen heißt es zurückübersetzt sowas wie die verbotene Erfahrung. Klingt wie in so einem Liebes-Drei-Groschen-Roman irgendwie. Und im Japanischen Ultime Power? Ist es ein Wort, Ultime? Ultime. Ist das vielleicht meine Ultimate?
Ultimate, ja, das kenne ich.
Ne? Ach nee, Ultime gibt es tatsächlich. Das heißt sowas wie letzte. Letzte Power? Letzte.
Bitte was?
Naja, okay. Ultime. Ich habe das Wort noch nie gesehen. Okay, gut.
So,
allerletzte Power, letzte Power. Okay, naja. Okay.
Whatsoever.
Ja, egal. Auf jeden Fall hat das Ding geschrieben, Damien Kindler, Regie, Martin Wood, Quote 0,88 Millionen. 7,9% Sendeanteil. Weltpremiere laut StarGetWiki.de am 19.08.2005 und Deutschlandpremiere am 23.08.2006, also mehr als ein Jahr später.
Genau, deckt sich ja bei IMDb immer mit dem. Ja.
Genau. Dann können wir ja reinspielen, Thomas. Wie sliden wir denn hier rein in das Ding?
Genau, wir sehen einen Puddlejumper, der um einen Planeten cruist. Shepard's Arm ist aus dem Fahrerfenster raus, ne? Ja, die Armbeuge kennt man ja bei so einem Manta. Im Puddlejumper geht es auf jeden Fall weiter. Wir sehen SGA an Bord. Ja, Rodney ist irgendwie mit Ronan dran, so auf dem Weg. Ja, hier so Heavy Lunch vom Jumper-Start. Das ist vielleicht trotz der Inertial Dampers nicht so die beste Idee, ne? So von wegen, da fliegt man am besten mit einem leeren Magen durch die Gegend und Ronan sagt: Ja, ich habe einen guten Magen und. Ja, Rodney auch scheinbar, weil er sagt, ne, er könnte selbst irgendwie ein gefrorenes Tiefkühldinner essen, ne, aber ne, selbst ihn würde das manchmal schon auch irgendwie anfassen. Und ja, Shepard geht das irgendwie auf den Sack und will dann von McKay, dass er sich auf seine Arbeit konzentriert und fragt dann auch hier, ne, hast du irgendwas auf den Scannern? Ja, nee, keine Lebenssignale, ne, alles negativ. Und ja, ne, Teela ist ein bisschen enttäuscht, weil sie irgendwie in der Ancient Database von den Doraden gehört haben. Also Doradans, ich
das
weiß
nicht. Das sind doch Fische, oder?
Doraden. Doraden sind Fische. Das ist vielleicht hier wie geht es auch bei Star Wars, hier diese, wie heißen sie gleich? Keine Ahnung, wie diese, du weißt was ich meine, nur mit den Kiemen und ja, diese braunen Leute.
Aber wir hatten auch in SG1 Staffel 1 oder ganz früh, glaube ich, wo Daniel war es, glaube ich. Ich glaube, es war Daniel, da war der unter Wasser bei so einem blauen.
Umorocker
war es, genau. Ja, deshalb vielleicht Revival hier.
Ja. Ja, ne, die Datenbasis war auf jeden Fall 10.000 Jahre alt. Ne, könnte sich alles ein bisschen geändert haben. Und Shepard, Ronan sieht dann was und zeigt dann vorne aus dem Fenster. Und Shepard, der, keine Ahnung was, vermutlich andere Sachen vorher gemacht hat, anstatt aus dem Fenster zu gucken, sieht ein riesengroßes Schrottfeld im Weltraum. Das ist aber auch geil, weil McKay sagte ja so viel, ich habe nichts auf den Scannern, aber dass man sowas nicht findet, also das ist ja wirklich, da ist ja riesig.
Also. Vielleicht, vielleicht musst du irgendwie so aktiv scannen oder musst du dran denken, wenn du einen Paddlejumper steuerst, so ich scanne jetzt und wenn du es nicht machst, dann erscheint es nicht.
Da ist so ein Auswahlrädchen dran, du kannst immer nur das eine, Lebenszeichen, genau. Schiffe, ja. Keine Ahnung was. Ja. Ja, nee, das hat mit dem Scanner nichts zu tun. Aber ne, so viel keine Ahnung. Wackelpudding. Ich habe keine Ahnung, was du da so einprogrammierst. Man sieht sowas nicht jeden Tag. Es gäbe wohl einen großen Kampf, vermutet Teela. Wir sehen im Weltraum, wie der Paddlejumper sich durch das Schrottfeld bewegt. Und plötzlich sieht man hier, da ist ein Hive-Schiff. Und Ronan sagt ganz trocken, das war ein Hive-Schiff. Hat wohl viele, viele Löcher, findet Shepard raus. Und McKay hat schon Sorge, okay, was auch immer da jetzt so Löcher eingestanzt hat, vielleicht will es auch Löcher in uns stanzen. Und Shepard macht sich da aber gar keine Gedanken. Weil in 10.000 Jahren hätte sich wohl so einiges verändert. Interessanterweise macht man sich dann trotzdem auf den Weg Richtung Planeten selber. Da wollte man ja schon immer noch hin. Ne? Hat jetzt doch keine Angst, dass man irgendwie abgeschossen wird. Auch geil, weißt du, wenn man diese Angst hat oder dieses Risiko generell besteht, warum mache ich nicht einfach die Cloak an? Warum tarne ich mich nicht? Also das macht auch...
Das hat man schon in den letzten Folgen. Ne? Das machen die nicht plotbedingt nicht mehr so oft. Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke mit diesem das Trümmerfeld, ich fand, das war ja schon relativ groß und große Stücke. Wenn es da jetzt Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang da oben so rumschwirrt, da kommt mir das jetzt im Nachhinein ein bisschen zu groß alles vor, weil müsste da nicht schon ein paar Sachen wegen irgendwelchen...
Nee, das weiß ja nicht. Du siehst ja nicht den Boden.
Kleiner... Nee, ich meine...
Nee, aber klar, ach so, du meinst also, wegen Zusammenstoßen. Dass das
kleiner schon zusammengestoßen ist, irgendwie auf dem Planeten selber, weil das ist doch... Ist das realistisch?
Ja, das... Ja, doch, also klar. Wenn du hoch genug bist und in einem geosynchronen Orbit bist, der jetzt nicht davon irgendwie von der Gravitation... Also eigentlich, ja, wenn es ein paar 10.000 Jahre ist, ein paar Sachen werden vermutlich abgestürzt sein, die nicht in einem stabilen Orbit waren, aber die zu nah dran waren, ne, die dann von der Gravitation angezogen worden sind. Aber klar kannst du auch ohne Planeten rum. Ne? Unser Mond stürzt ja auch nicht auf die Erde.
Das sagst du. Wer weiß, was jetzt ans Licht kommt.
Es fällt nur der Himmel auf den Kopf. Ne? Das war Asterix und Obelix. Genau. Nur der Himmel, nicht der Mond. Also mach dir keine Sorgen. Ist auch noch nicht morgen soweit.
Okay, super. Ich schaue am Fenster hier.
Ja, wir sind auf jeden Fall auf dem Doradenplaneten und der Jumper fliegt da über eine Ruine rüber, so eine alte Stadt. Wir sehen ein bisschen, das Wetter ist nicht das Beste, also Thunder and Lightning. Da sagt er jetzt auch die fehlenden Life Signs. Hier sehen wir dann schon wieder, also von wegen, ne, wir haben das Debris-Field nicht entdeckt, wir haben die Stadt nicht entdeckt. Wir haben keine Lebenszeichen entdeckt, also vermutlich, wie gesagt, das Ding war auf Lebenszeichen eingestellt, weder auf Stadt noch auf Schrott oder so. Ne? Also es ist auch sehr, sehr überraschend. Also ich weiß es nicht, wozu dieser Scanner gut sein soll, aber... Ronan hat direkt eine Vermutung, das liegt vermutlich daran, dass man irgendwie zurückgeschlagen hätte und Shepard ist trotzdem irgendwie begeistert oder überwältigt, dass man hier eine ganze Flotte von Wraith-Schiffs auf Schiffen ausgeschaltet hätte. Haben wohl einen sehr, sehr guten Job gemacht und... Ja, McKay hat plötzlich irgendwie doch ein paar Energie-Readings. Er hat vermutlich das Ding jetzt doch mal auf die vierte Stufe gestellt. So viel jetzt kann er Energie orten. Und ja, ne, und sagt dann irgendwie dazu, also zeigt dann irgendwie nach draußen auf ein Gebäude in der Entfernung und sagt dann, oh, das erklärt sogar, warum sie hier irgendwie so einen guten Kampf irgendwie ausführen konnten. Und Shepard so, hä, wieso, weswegen, weshalb? Und McKay sagt, sie waren die Antiker. Wobei ich glaube, dass nie aufgeklärt ist, wird, warum er das hier an der Stelle vermutet. Das ist, ja, keine Ahnung. Wir sehen dieses Gebäude, der Jumper fliegt drauf los. Endteaser, Opening Credits und ja, wir bleiben auf Dorade. Ja, wir sehen dieses Gebäude mit einer großen Waffe auf dem Kopf. Auf dem Kopf, sei ich schon, auf dem Dach. Wir sehen, wie die SGA da drin eindringt, ne, durch irgendwelche dunklen Gänge klettert. Läuft, Flashlights haben sie an und okay, oh ja, hier, oh, definitiv antiker Design und ne, letzter Schrei, den sie irgendwie hatten, ne, das ist ja, ne, also der letzte Schrei hier, 10.000 Jahre alt und Shepard zieht irgendwelche Vermutungen beziehungsweise irgendwelche Parallelen zu dem antiker Labor, was sie auf Atlantis gefunden haben. Das war einer ihrer Outposts, will dann Runon wissen und ja, irgendwie, Teela, wieso haben die Engines das nicht in ihrer Datenbank vermerkt? Keine Ahnung, Rodney, hier kannst du das Ding mal anschalten und okay, ist schon dran, geht an die Konsolen, wischt da ein bisschen Staub weg und fummelt dann auf den Schriftzeichen rum. Auch interessant, hier natürlich ein kleiner Filmfehler. Wir sehen, dass die Konsolen alle staubig sind. Der Fußboden ist wie geleckt. Die haben also einen Staubsauger-Roboter, ne?
Genau,
Aber keinen, der dann rumläuft und die Konsolen sauber wischt. Shepard hat sich ein bisschen weiter umgeschaut, hat zwei Leichen gefunden. Ronan hat drei weitere gefunden. Und ja, egal was denn hier passiert sei, niemand ist zurückgekommen, um die Toten irgendwie einzusammeln, zu beerdigen. Und ja, Shepard kann keine Anzeichen dafür finden, dass sie von den Wraiths ernährt, also dass jemand sich an ihnen genährt hat. Wobei, wie willst du das sehen? Also nach 10.000 Jahren sind da nur noch Skelette. Also das, keine Ahnung, wird dann auf dein Brustbein geschrieben, Fat by the Wraith oder sowas? Es ist
Ich
irgendwie.
hatte Hunger, Race Nummer 273.
Ja, genau. Ja, irgendwas hat sie auf jeden Fall getötet. Ja, irgendwas hat sogar alle getötet, hat Teela ein bisschen Bedenken. Ja, Shepard hat eher so Gedanken rum, so, warum ist dieser Außenposten immer noch intakt? Macht doch gar keinen Sinn, ne? Und Rodney, was glaubst du denn? Und dann gehen die Lichter an. Und er sagt, hey, tut mir leid, hat nicht zugehört. Ja, ne, was mir aber irgendwie eingefallen ist, währenddessen hier so von wegen, warum würden die Wraiths diesen Stützpunkt intakt lassen? Und die anderen, ne, gucken sich verdächtig an. Gute Frage, sagt der Shepard und McKay so, ja, okay, keine Ahnung. Und ja, dann geht's jetzt im Kontrollraum auf Atlantis weiter.
Gibt wieder kein deutsches Transkript, es ist gerade die Zeit irgendwie. Ja, es wird der Elisabeth Wir berichtet und so, ne, militärische Forschungseinrichtung meint sie und Shepard. Ja, von dem, was wir sagen können, gibt es da irgendwie so eine bodengebundene Version eines Satellitenwaffe und wenn wir die verwenden, können wir irgendwie die Schiffe zerstören, die Hive-Schiffe. Und McKay sagt, ja, große Ausnahme, ne, die Feuerkraft, das ist schon richtig geil nach dem Motto und kannst du hier auch praktisch eine ganze Flotte nur eben mit der Kanone da zerstören. Und wir fragt nach, ob es eben sicher schon ist, dass es nur diese eine Waffe war, die alle Race-Schiffe da platt machte. Und Shepard, ja, sollte schon so sein. Also da gibt es eben nichts hier bei den Doraden, hier bei den Fischen, was eben annähernd in der Lage wäre, so es Schädliches, so Schaden anzurichten. Wenn wir von seiner Technologie lernen könnten, meint Teela, dann könnten wir auch andere Welten eben verteidigen gegen die Wraiths. Also sie denkt da schon ein bisschen weiter. Wobei das, glaube ich, auch alles nicht so schnell gehen würde, selbst wenn das alles klappt, dass man das dann überall installiert. Also da muss man ein bisschen, ja. Aber das wäre vielleicht der nächste Schritt. Genau, und Dex fügt aber an, dass es eben die Doraden nicht gerettet hat, ne? Also hat dann vielleicht irgendwas doch nicht so geklappt? Fragezeichen. McKay meint aber, ja, hier am Ende des Tages steht ja dieser Außenposten noch hier, ne? Und also ich bin mir sicher, wir sollten das einfach mal da rausfinden, was da Phase ist. Und wir fragt nach Shepards Meinung und der bestätigt das. Und es lohnt sich da eben ein Forschungsteam zurückzuschicken. Und McKay, ja gut, dann geben Sie mir hier Optiken, Collins, Zelenka und dann, ja. Machen wir das irgendwie, Logbücher können wir zurückgreifen und dann vielleicht können wir was entziffern und dann, ja, Okay, einfach, ja, es war ja einfach, meint wir. Und McKay freut sich, dass er da abdampfen darf. Wir tun dies auch und wandern in den Korridor, wo eben Ron und Dex auf Teela wartet. Sie eigentlich so auch abfängt, hatte ich das Gefühl, und sich so einmanövriert in ein Gespräch. Ne, ich habe hier gehört, du gehst auf eine persönliche Mission. Und Teela sagt, ja, hier zu Balkan, hätte ich fast gesagt, Belkan. Und Dex meint, ja, das ist doch interessant irgendwie, ne? Und Teela meint, ja, die haben da irgendwie krankheitsresistenten Stamm aus Leinsamen und der würde eben den Ertrag hier auf dem Festland bei Atlantis verdoppeln. Im Gegenzug würde sie da artusianische Arbeitskräfte hin, ja, geben, um bei der Ernte zu helfen und will da eben anscheinend so Verhandlungen machen und fragt nach, ob Dexis immer noch interessiert sei und er meint, dass eben der Ort hier, da hat schon viel, was er so will, aber irgendwie, ja, nach dem Motto immer Beine vertreten, so wirkt es. Tila kann das gut verstehen und einfach, man will halt irgendwo hin, ne, kennt das Gefühl und na also. Und Tila sagt ihm, na gut, aber dann bring bitte nur hier Waffen mit, die du verbirgst oder kleine Waffen, keine
Verbergen
Ahnung.
kannst, darum geht es. Ne? Also nichts Großes, sondern irgendwas, was einfach unter die Klamotte irgendwo. Ja, Messer, kleine Waffe, also jetzt nicht hier so ein Interruptor-Riesending.
Ja, Dex verspricht, dass er sich da auf absolutes Minimum beschränken wird. Genau, und dann geht's wieder zu diesem Ancient Outpost. Da treffen jetzt eben eine ganze Horde von Leuten ein, also John, Rodney und ein halbes Dutzend Wissenschaftler da. John schaut sich da um durch eine Kammer irgendwie. Er sieht ein schlankes Gerät. Was? Da ist ein schlankes Gerät irgendwie. Hinter ihm ist da Rodney und Selenka und die streiten irgendwie die ganze Zeit, so typisch halt. Hier ist eigentlich nicht wichtig, hier irgendwie minus 0, na was, 0,9% und oh, bitte sie. Also dieses typische Hin und Her. Shepard fragt jetzt mal nach, ob irgendwas herausgefunden wurde und McKay verneint es. Und Selenka, naja, nein, würde ich nicht sagen, wir haben schon eine Theorie. Und McKay fügt an, dass man das aber noch nicht wisse. Und Selenka, ja, aufgrund der Abschirmung hier der Kammer, was könnte es sonst sein? Und Shepard fragt, haben Sie es versucht einzuschalten? Und McKay, ja, da arbeiten wir dran. Da gibt es wohl ein Problem, dass es eben keine direkte Verbindung gibt zwischen den Machtkontrollsystemen, die, ja, und wie Stromversorgung und Waffensystem. Und das ist irgendwie alles noch ein bisschen, ja, weiß man es noch nicht. Und Shepard, okay, cool. Na, schauen Sie hier, wie er praktisch sein Gesicht sich aufhält und. Shepard meint ja, sie fanden ja einen Weg, hier die Waffe da irgendwie das aufzuladen oder. Und Zelenka, ja, das ist aber doch noch viel mehr. Und McKay meint, der Knackpunkt sei diese Verbindung zwischen dem Stromgenerator und eben dem Primärkondensator. Man müsste eben die ganze Power, sagt Zelenka, in die Waffe lenken. Und McKay lächelt süffisant John an, ne, was sicher nichts für sie bedeutet. So nach dem Motto: Du bist doch strunzendumm. Also, sagte nicht, aber er meinte es und Shepard kontert ein bisschen. Ja, es bedeutet, dass sie mehrere Ausbrüche abfeuern können, ohne mehr Strom für die nächste Schlusssequenz speichern zu müssen. Und Rodney fällt alles aus dem Gesicht so, was, der denkt mit. Und sagt auch so, ja, sehr gut, sehr gut. Und Shepard sagt, ja, das führt mich zurück zum Cool. Und McKay, naja, macht Sinn, bla, also, ja, vielleicht ne, haben sie recht, meinte Denker und Shepard, worüber? Und Zelenka sagt's ihm und McKay, ja, nee, noch nicht. Und komm schon, McKay, du liest hier die Gleichung. Was denn sonst? Ist das ein alter Tippfehler oder wie oder was? Und McKay meint ja, nun, wir wissen, dass sie nicht perfekt waren, weil sie sind ja alle tot. Und meint dazu schon, ja, schauen Sie, ich weiß nur, ich möchte einfach nicht, dass Sie da einfach so dermaßen aufgeregt sind. Also, als ob John schon mal aufgeregt war. Ist jetzt nicht so der Charakter, finde ich, für. Ja, okay, vielleicht haben Sie ja recht, meint er. Shepard und McKay, na gut, ich gebe Ihnen einen Hinweis und John lächelt, ja. Also es scheint, dass die Engines da mit hochenergetischer Physik auf dem Niveau experimentierten, was ja wir noch gar nicht so kennen. Er und Rade grinsen John aufgeregt an und er guckt zurück und sagt nur, wow, weil so richtig interessant hat er vielleicht nicht. Ja, wow, meint dann McKay, ich wollte nur sicher sein. Und Rade lächelt begeistert John an und der hat diesmal aber wirklich nicht so die Ahnung. Ich werde mein Bestes tun und ja, warten und sagt ja, dann gehen wir rüber zu Tila und Ronan. Die sind jetzt mittlerweile angekommen auf Belkan. Vielleicht gibt es ja auch eine Region, die Balkan heißt. Und ja, sie sitzen an einem Tisch gegenüber so einem Mann und der verhandelt eben mit Tila augenscheinlich. Und Tila merkt an, dass es eben diese Arbeitskraft, die sie fordern, das ist ja sehr empörend. Ne? Hier, das sind ja meine Leute nichts weiter als verwahrloste Sklaven, die da bei der Farm helfen. Und dieser Typ hier, der wohl Hendon heißt, meint, ja, da haben sie wohl nichts da zum Handeln anscheinend.
Hendon wird gespielt von Barry Green, dreimal MacGyver, also die alte Serie, einmal Sliders, einmal Millennium, zweimal Akte X, einmal Viper, einmal Poltergeist, insgesamt auch nur 37 Rollen.
Da kam auch nicht bekannt vor irgendwie. Genau, dann wird von einem Mann noch ein Tablett da angebracht mit Getränken war es und Tila meint hier, Mattas, ne, du weißt doch, mein Angebot ist fair, also will den noch ins Verhandlungsboot irgendwie mit reinholen, habe ich das Gefühl. Und der meint, ja, sorry, Tila, aber ne, wenn ihr irgendwie mehr was mit Wert zu bieten hättet, eine Technologiewaffen, und Tila, ja, ihr habt doch jetzt meine Bedingungen gehört. Und der Hendon meint dann, ja, aber hier geht es ja ums Geschäft und er erhebt sich schon, um zu signalisieren, na, ist jetzt erstmal beendet hier. Dann gibt es Ronan, der sich auch erhebt und sein Messer zieht, aus dem Ärmel, glaube ich, schüttelt und dann zack, praktisch auf den Tisch, also in den Tisch des Messer rammt und Hände ins Gesicht wird starrer und Ronan sagt, ja, sie sagt, das Angebot sei fair. Hände ja, guckt Ronan nur so an und ich sage, nee, es ist nicht so. Und Ronan steht sich noch mehr, also macht sich breit und meint, ja, doch, ich sage, es ist fair.
Mattas wird an der Stelle gesprochen von Chris Gauthier, einmal Dark Angel, einmal Arc of Truth. Also er spielt in Arc of Truth mit, das ist ja wie einmal, ne? Er hat in Arc of Truth gespielt. Zweimal Supernatural Seymour in Watchmen, viermal Smallville, William Smee in Once Upon a Time, also hier der Adjutant von Captain Hook. Einmal Legends of Tomorrow, zweimal Charmed, 106 Rollen, also auch ein relativ fleißiges Kerlchen.
Wir gehen dann fleißig mal nach draußen, weil die Verhandlung, das ist ja jetzt erstmal nicht mehr Phase. Und Tila trägt so einen kleinen Sack Getreide vor sich her und Ronan hat zwei, also weiß ich, ob das jetzt diese Verhandlung so ausklingt, dass man die drei Sachen halt hat und verschwinden soll, so wirkt es ein bisschen. Und ja, lassen die Säcke fallen und Ronan meint nur so was, weil sie ihn anguckt, ne? Und ja, ich hatte alles unter Kontrolle, meint sie. Und nee, es sah aber nicht so aus. Also du bist zu meiner, in Anführungszeichen, Rettung gekommen. Du hast ja keine Ahnung, wie er so, was bei diesen Verhandlungen auf dem Spiel steht. Und meine Leute sind von mir abhängig. Und ach, die nutzen sie doch nur aus. Nein, eben nicht. Ne? Das wollte ich ja suggerieren nach dem Motto, eine Verhandlung ist ein heikler Prozess. Die gesprochenen Worte sind oft bedeutungslos. Dann kommt von der Seite der Mattas irgendwie Schlichen hätte ich jetzt schon gesagt, hier Tela, und ja, aber was willst du denn? Fragt Ronan, und hier, naja, ihr sollt schon abhauen, hier Sachen nehmen. Nee, sagt, Quatsch. Tela sagt dann, ja, nimm schon mal die Sachen hier und dann treffen wir uns am Tor. Mattas schließt sich Tela an, während Ronan abdampft, und Mattas meint, das ist ein Fehler jetzt gewesen, Hendon da zu zwingen irgendwie, und da werdet ihr viel bezahlen, also schon so eine Drohung. Und Tela sagt, sie weiß es, und Mattas fragt ja, ihr Freund hier, der ist doch hier von Athosien oder wie oder was? Also, nee, ist er nicht von Athosien. Und Tila meint, ja, nee, Ronan ist hier der Einzige einer Welt, die sich Sateda nennt oder nannte. Und er rettete auch das Leben meines Freundes. Im Gegenzug kam er ihm da praktisch einen Asylantrag ausgefüllt. Und Mattas, aha, wenn Sateda seine Heimatwelt ist, dann ist er aber gar nicht der einzige Überlebende. Ne? Hier im Dorf, da haben wir noch so ein Typen und der behauptet auch von dort zu sein. Ja, und mit diesen krassen News gehen wir aber erstmal wieder zurück auf Atlantis.
Interessant hier auch, dass Tila hier so angecased ist, weil sie wollte den Athosianern doch hier vermitteln, dass das eine völlig unfair ist und völlig überzogen, die Vorstellung und sowas. Und so wie Ronan ausgerichtet ist, hat er doch genau das, was sie denen vorspielen wollte, doch noch
Ja.
verstärkt dargebracht.
Aber ich glaube, sie wollte es auf ihre Art machen, ohne Messer. Ich glaube, vielleicht lag es am
Ja,
Messer.
bla.
Ja.
Ja, man kann sich auch anstellen. Also, genau, ja, wir gehen aber nicht weder bei den Duraden noch bei den Athosianern weiter. Wir sind im atlantischen Kontrollraum. Das Gate ist aktiv und ja, ne, Liz erkundigt sich beim Funksergeant hier. Wer ist es denn? Herr Colonel Shepard, Ma'am. Und ja, Liz meldet sich dann hier. Melden Sie sich mal, Colonel. Ja, hier, wir sind auf dem Weg zurück. Wir sehen, wie Shepard an Bord des Puddlejumpers ist und man Richtung orbitales Stargate fliegt. Rodney will ihn mal Bericht erstatten und ihr habt wohl was Interessantes gefunden. Interessant, sagt McKay, so von wegen, das ist die größte Entdeckung aller Zeiten. Und Shepard, ja, er ist ganz hellauf begeistert. Und ja, höre ich dann, ja, ich kann es kaum erwarten, bis ihr wieder zurück seid. Und ja, McKay hat aber noch was und sagt, hier, ich wollte eine Databurst direkt in meine, in das Secure Network in meinem Labor schicken, weil das Gerät aktiv ist und das tue ich dann jetzt und der Techniker bestätigt, dass er das jetzt empfangen hat. Die Daten werden transferiert und er ist dann hier, wie wäre es mit 30 Sekunden, um mich mal irgendwie so halbwegs auf den Stand zu bringen und Shepard, es ist eine Waffe und McKay, nicht nur eine Waffe, ne, so wegen, wir sind über die Größe, über eine Erfindung gestoßen, die letzte große Erfindung der Antiker und ja, war zu spät, um damit den Krieg zu gewinnen, aber wenn ich das beenden könnte, wo sie angefangen hat und liest dann hier, was ist es denn überhaupt? Die Ultimate Power Source, ist McKay sich sicher, ne, also ne, also das würde ein Zero-Point-Modul wie eine Alkalinen-Batterie aussehen lassen. Wir wechseln in die Zeit. Es ist wohl ein bisschen welche vergangen. Wir sind nämlich bei Tag in Uys Office. Colonel Caldwell ist da mittlerweile angekommen. McKay ist da schon und der berichtet, ja, hier von wegen, das Projekt hat sich Arcturus genannt. Ist das nicht bei StarCraft irgendwie? Arcturus Mengs? Das ist
Bin
doch
ich
hier
überfragt, kann
dieser
gut sein.
Imperator. Ja, und von dem, was ich hier so erzählen kann, das ist, war das ultimative Ziel hier, ZPMs obsolet zu machen. Und wie das denn? Und ja, McKay erzählt dann hier, eine Zero-Point-Modul stellt doch hier eine künstliche Region von Subspace-Zeit und ne, wie so ein kleines Miniaturuniversum in einer Flasche. Und Zelenka greift dann da ein, ne, und zieht dann da die Vakuum-Energie raus, wo ich mir denke, hey, was hat das mit Vakuum-Energie zu tun? Ne, aus dieser Artificial Region of Subspace-Time, ne, und bis es dann irgendwie kollabiert. Also er sagt es mit Maximum Entropy, ne, aber darum geht es dann auch natürlich. Ja, was ist hier anders? Ja, Projekt Arcturus wollte hier die Vakuumenergie aus unserer eigenen Space-Time ziehen und so von wegen, ja, irgendwie, und dann macht es dann so potenziell so mächtig wie das ganze Universum. Ja, Caulfield dann auch, wäre das nicht irgendwas, was die Ancients vielleicht vor den ZPMs probieren würden? Und ja, so von wegen, ja, meint McKay, kann durchaus sein, aber hier Energie aus unserem eigenen Universum zu ziehen, ist deutlich ja, anspruchsvoller und Liz anspruchsvoller. Ja, wir leben in diesem Universum. Das hat schon ein paar Probleme. Ja, kauft dann auch hier so von wegen, ja, ne, wohl nicht so ganz so leicht, ne, sonst würde Atlantis ja nicht immer noch auf ZPMs. Wobei, da hat er ja auch nicht zugehört, ne. Rodney sagte so, am Ende ihres Daseins haben die darauf zugegriffen und daran geforscht. Also, dass das nicht von heute auf morgen geht, ist ja wohl klar,
Ja,
also, ne.
es dauert halt.
Ich habe bestätigt, ne, hier so wegen. Die Antiker haben es nicht zum Laufen gekriegt und McKay mischt sich an. Hier, ich übernehme hier das Reden und ja, hier Rodney, ne, Arcturus war ein totaler Fehler und Fehler ja, total nein. Die Antiker haben den Krieg gegen die Wraith verloren, als Arcturus angefangen hat. Oder waren am Verlieren und ja, wenn es funktioniert hätte, hätten sie den Krieg ja durchaus, den Ausgang des Krieges durchaus noch ändern können. Und wir reden hier über das eigene Manhattan-Projekt. Und ja, ne, Shepard dann auch so von wegen hier. Ja, dieser Außenposten wurde von den Antikern hinbefohlen oder Bünde wurde im Auftrag der Antiker erstellt, um die Doraden vor ihren warte, to defend the Doran people using their weapons powered by this new. Also das macht auch irgendwie keinen Sinn. Also um die Doraden zu beschützen, die ihre eigenen Waffen verwenden, um diese Power Source zu verschützen. Also das ist auch irgendwie ein merkwürdiger Satz. Und ja, ne, so von wegen wurde auf jeden Fall noch nicht unter Kriegsbedingungen getestet, erzählt dann Zelenka. Also die haben da scheinbar irgendeinen Blog gelesen. Die Wraiths haben auf jeden Fall gewonnen, ne, darum geht es dann Shepard. Und ja, ne, habt das mir den Schaden angeguckt, sagt dann McKay, ne, diese ganze Schaden, der da auf die Wraith Fleet abgeladen worden ist. Und ne, ja, gab wohl ein Hell of a Fight und gab eine große Malfaction, sagt Zelenka. Ja, McKay bestätigt das, auf wegen die Antiker im Bunker haben alles, vor allen Dingen auch geil, es ist ein Bunker, der über alle Gebäude, die man da so sieht, hinausragt. Also gibt es auch Hochbunker, aber
Der klassische Hochbunker, ja.
ja, die mussten auf jeden Fall alles runterfahren und inklusive der Waffe und Ja, ne, die Race haben mehr Schiffe geschickt und die Doraden wurden ausgelöscht. Und ja, wenn diese Malfunction nicht passiert wäre, sagt Caldwell, dann hätten die Antiker wohl den Planeten gerettet. McKay ist sich dessen sicher. Shepard meint so, ja, vermutlich, ne, hier übertreibt jetzt nicht Rodney. Und ja, ne, McKay berichtet weiterhin, dass die Antiker, das Projekt Arcturus hier durchlaufen lassen, wurden dann am Ende halt gerusht, das irgendwie da einsetzen zu können. Ne? Deswegen, ich glaube, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten, dann würde die Geschichte anders ausgegangen sein. Nicht nur auf diesem Planeten, sondern in der ganzen Galaxie. Ja, ne, so ein Käufer, ja, deswegen, ja, ich würde sowas auch gerne haben, aber die Ancients waren doch schon wirklich irgendwie intelligente Leutchen. Und ja, also und verzweifelt, sie waren jetzt schon den Krieg am Verlieren, schon für hunderte von Jahren. Und die waren ganz, ganz, ganz nah. Und Liz erkundigt sich dann nochmal hier. Glaubst du, dass du das beenden kannst? Und okay, bestätigt das, sagt ich glaube so. Und Seneca sagt, wir glauben das. Und Shepard dann, ja, stießt sich der ein, an der dessen an und sagt, sie glauben es. Und also hier so ein kleiner witziger Diskurs. Und in McKays Labor geht es weiter. Ja, ne, McKay kommt rein und sagt dann, hier, Leute, People, hier mal alle Aufmerksamkeit auf mich. Es sind so Miniszenen, man sieht es halt im McKays Labor. Es wird gearbeitet, es wird gequatscht, es wird gestritten, ne, mit Zelenka und Rodney sind sich da nicht so ganz immer. Ne, und die Szene endet damit, dass irgendwie die letzte, ne, also bis sie, ne, there you go, Simulation failed und es geht auf Dorade weiter. Wir sind wieder in dieser antiker Fabrik, in dieser antiker Waffenstation und Shepard nimmt hier irgendwie Equipment an von einem Typen, der da reingeklettert kommt und ja, wer kann jetzt auch hier fliegen, ist schwer, dann bräuchte ich das hier, Dankeschön und ja, wir sehen dann Wissenschaftler, wie sie da rumflöhen. Ja, ne, so, McKay ist dann mit Zelenka ein bisschen später dran und sagt, ja, wenn du den Kristall ziehen willst, dann ne, zieh den, wenn ich es dir sage und ja, Zelenka zieht aber schon da dran und McKay ist dann nicht so von begeistert und ja, wie gesagt, auch wieder hier so Zusammenfassung der Arbeiten. Später, McKay ist dann der Access Tube und Zelenka im Ancient Lab und Zelenka sagt dann, ich glaube, wir haben es. Und ja, McKay macht den Kristall dann wieder rein und dann wird die Beleuchtung in dieser Access Tube geht dann an im Labor und Zelenka smiles und ja, das ist es. Und dann haben wir eine kurze Szene noch in einem balkanischen Pub. Sind die nicht vorher anders? Ist egal. Na, Tila und Ronan kommen in diese Bar. Das klingt eigentlich wie so ein Treppenwitz. Ne? Tila und Ronan kommen in eine Bar. Ne? So. Ja, gehen zum Barkeeper. Wird gespielt von Mark Höppner. Eigentlich ist der Fahrer. Der hat bei so Sachen wie Watchmen, Tron Legacy, Alien vs. Predator, hat er irgendwie Equipment gefahren. Ja, man erkundigt sich nach einem Typen namens Solen und er sagt nach oben und man bedankt sich, geht dann hoch. Hört da irgendwie einen Solen eine Geschichte erzählen. Solen haben wir auch schon mal gesehen. Der wird gespielt von Sean Campbell. Der hat einen SF-Guard gespielt in SG1 Staffel 2 Episode 21, 1900, ach gar kein SF-Guard, 1969, der hat einen von diesen alten Wächtern gesprochen. Ne? Also 1969 ist er das mit der Zeitreise, er hat einen von den
Ach so,
Soldaten.
ja.
Genau, ja, er erzählt so ein bisschen, ja, hier, meine Leute haben auf mich gezählt, ich war alleine und hatte wenig Munition und ich musste dann drei Wraith Guards ausschalten, um dann hier in das Schiff reinzukommen. Und Ronan mischt sich dann ein und sagt dann, hier Lügner! Und Solen steht, aber was hast du gesagt? Sieht dann aber, wen er da vor sich hat, Ronan! Und Ronan grinst, sagt dann, es waren nur zwei Wraiths, die diesen Cruiser bewacht haben. And he wasn't alone? Wie wenn zwei Leute da sind?
Aber er sagt, er hat alleine die
Ach so, eher, Solen war nicht alleine. Ja, okay. Ja, ne, und dann umarmen sie sich. Und ja, Ronan stellt dann vor, hier Teela Imogen, Solen Zijar. Wir haben im selben Regiment auf Satida gearbeitet und Teela ist begeistert. Und ja, Solen nach, ja, ihr passt aber gut zusammen. Und ja, wir sind aber nur Freunde, sagt dann Teela. Und ja, ne, Ronan sagte, ich glaubte, ich war der einzige Überlebende und du weißt nichts von den anderen? Welche anderen? Als die Stadt, bevor die Stadt gefallen ist und haben ein paar sich in die Shelters West der Hauptstadt zurückgezogen und 300 Zivilisten sind dorthin marschiert. Und als wir da rausgekommen sind, gab es nichts irgendwie, was man noch hätte retten können und dann sind wir gegangen, alle. Und ja, wohin denn? Ja, manche hierher, manche nach Manaria und Ronan grinst 300. Ja, und das ist Sparta, müsste er jetzt auch sagen. Ne?
Ja.
Und ja, komm, sagt Ronan, setz dich, Ronan, trinke, rejoice, du bist nicht allein. Die umarmen sich nochmal und ja, es geht dann weiter auf der doradischen Waffenfabrik.
McKay meint, er hätte jetzt alles irgendwie dreifach überprüft und der Leistungspegel halte sich da in dieser Computersimulation stabil und gerade knickt, also ist auch mal mit was einverstanden. Die haben sich ja immer in der Wolle scheppert. Also da liegt so, einige Leute nehmen so Sicherheitsbrillen und na, dann feuern sie es mal an, fahren sie es hoch. Und McKay, Achtung hier an alle Leute, ne, hier, es geht los, 3, 2, 1 und dann go. Und Radek aktiviert das Bedienelement. Ja, dann also bildet sich so ein Energiefeld in dieser Kammer da, Kammer des Schreckens. Wir gehen aber erstmal wieder rüber in die belkanische Taverne, wo Tila auf dem Balkon sitzt und beobachtet, wie Ronan und Solan es sich da kichernd gut gehen lassen. Sie schließt sich dann denen wieder an und Ronan meint, Solan, mein Gott, diese Namen, meint zu Ronan, hier, oh Mann, hier Kels Gesicht zu sehen, also wenn er dich dann sieht, wer ist dann witzig oder krasse Nummer. Und was, Kel lebt und Jojo hier und Family auch, sind auf Belsa, also alles mit B heute irgendwie und haben da große Handelsgeschichten, diese da voranbringen. Dex, ja, wann wolltest du mir das sagen? Naja, ehrlich, ich dachte, du trinkst lieber noch ein bisschen oder wir trinken noch ein bisschen mehr. Und fragt auch, hast du ihn gesehen? Ja, er kommt hierher und also immer mal, um den Balkans hier irgendwie Waffen zu tauschen und hat jetzt auch eine eigene Privatarmee. Und Tila fragt mal nach, ob Kel sein Freund sei. Und Solan meint ja, eher wie ein Verwandter. Ne? Er war Ronans Taskmaster während seiner militärischen Ausbildung. Und da gibt es eben keine engere Bindung. Was ich aber auch ein bisschen merkwürdig finde. Aber ist ja nicht Familie oder so. Aber okay. Andere Länder, andere Fritten. Dex meint, ja, nicht wirklich. Und heben dann die Gläser und ja, dann auf die Zusammenkunft, meint Solan. Und ja, auf das Wiedersehen, meint Dex. Und ja, dann gehen wir auch, feiern das Wiedersehen mit diesem Outpost, wo McKay meint, Radek müsste doch jetzt mal mit ihm reden, nach dem Motto, wie sieht's denn aus? Und er meint dann, dass es da eine kleinere Leistungsschwankung gibt und die Temperatur der Kammer ist aber stabil. Und ja, dann ändert sich das irgendwie am Computer und da ist es wieder. Und der eine Typ blickt da. Johannes, wie auch immer, blickt durchs Fenster in die Kammer und da dreht sich das irgendwie, dreht sich um und alles in Ordnung, fragt Shepard. Ja, alles okay, meint dieser, die Eindämmungsblase oder Eindämmungsfeld, plötzliche Veränderung der Energieleistung ist da irgendwie, das versucht es irgendwie auszugleichen und Selenka merkt aber ein bisschen besorgter an, dass es aber in der Simulation irgendwie nie der Fall war, also ne, davon konnte man jetzt nicht ausgehen, dass das irgendwie so passiert, wie man das jetzt sieht. Shepard schließt sich an, na, vielleicht sollte man doch lieber abbrechen und McKay, ja, ich habe gesagt, das ist alles okay, Collins, sehen Sie mal nach hier, ob die Leistung da, das fällt da manuell, können Sie es vielleicht die Leistung steigern, gehen Sie da mal hin. Okay, alles klar und er geht dann zu diesem Kommando-Access-Tube und setzt da ein paar Sicherheitsvorgaben auf und dann Laptop, geht da dann da rein, schließt die Tür hinter sich und geht zu diesem Panel am weit entfernten Ende und öffnet das Panel. McKay lächelt John an, ne, und meint, bereiten Sie sich vor, hier das Testfeuern eben auf mein Zeichen. In dieser Access-Tube glüht dann die Energie auf am Ende des Flurs und als Colin dann einen Kristall in dieser Schalltafel oder wie auch immer berührt und darum hantieren will, strömt da plötzlich Energie in den Raum und ja, plättet ihn sozusagen. Also das ist nicht so geplant, nehmen wir mal an. Und er schreit und fällt zu Boden. Und im Kontrollraum dort ertönt logischerweise auch ein Alarm und alle Zahlen, sagt Zelenka, sehen auch auf Bildschirm, sind eben auf Rot, das Ding überlastet. Und McKay, naja, und Shepard abschalten, abschalten. Und ja, versuche ich ja, sagte McKay. Und es reagiert irgendwie nicht. Und okay, dann Backups wechseln, zu Backups wechseln. Und Shepard fragt nochmal nach McKay. Und der hat ja Abschaltbefehl gegeben, aber das überlastet irgendwie, geht nicht. Und sollen wir evakuieren? Und na, geben wir noch, sind wir noch ein paar Sekunden und vielleicht haben wir das gar nicht. Dann ist es so, dass es letztendlich doch die Energie abnimmt, der rote Bereich praktisch, das senkt sich. Und Selenka spricht es auch an, das stabilisiert sich jetzt. Und was ist denn hier gerade passiert? Fragt Shepard, was zum Teufel? Und McKay meint, es gab da offensichtlich halt eine Art Anstieg. Und schauen Sie mal, Collins, dann denkt er an Collins mal. Er rennt in dieses Kommando-Access, Stu, Radek und John folgen. Sie öffnen den und dann sieht man nur noch so einen Shot, wie die zwei, also im Oberkörper ein bisschen und so zwei Arme nach oben und das Ganze raucht vor sich hin. Also den hat es volle Kanne erwischt, recht geschmolzen alles und ja, der ist leider jetzt wohl hinüber und wir gehen dann herüber ins Atlantische Konferenzzimmer.
Ich hatte mir das hier nicht aufgeschrieben, habe aber gerade nachgeguckt. Collins wird gespielt von Mark Pawson. Haben wir aber schon mal gesehen. Der hat zweimal in SG1 mitgespielt, zuletzt mal in Staffel 7, Episode 21 in Lost City Part 1. Er hat einen Menschen vom Secret Service gespielt. Atlantischer Briefingraum. Beckett ist da und händigt hier irgendwelche Unterlagen aus. Und ja, ganz offiziell, hier ist so von wegen Dr. Callen. Collins ist hier wohl gestorben wegen Strahlung. Und ja, die welche dann irgendwie 90% seines Körpers verbrannt haben. Ja, aber war das denn mehr? Und ja, viel mehr, ne? Aber ich habe keine Ahnung, was für eine Art von Strahlung das war. Ne, habe noch nie so ein Cellular Damage gesehen. Also nicht, wenn die Exposure halt gerade mal nur ein paar Sekunden gedauert hat. Und Shepard hat mittlerweile die Anverwandten benachrichtigt und Liz will dann wissen, was ist denn hier falsch gelaufen und Zelenka antwortet und ja, wir analysieren hier immer noch die Daten, ne, gab eine Massive Power Surge und das Containment Field hat sich irgendwie asymmetrisch ausgedehnt in Richtung dieser Kommando Access Tube und wieso? Keine Ahnung, Caulfield hat eine Vermutung und sagt dann hier Human Error und Mecker, hä, was? Ja, hier, ne, nach ihrem Report und während der Tests hat auch Dr. Collins irgendwelche Adjustments Containment Field gemacht. Vielleicht hat er die Power Surge irgendwie selber, ne, ausgelöst. Wobei das ja Quark ist. Er hat ja am Containment Field rumgearbeitet. Er hätte vielleicht dafür sorgen können, dass an der einen Stelle, also hier ist dann wieder, hat der Schreiberling nicht so ganz aufgepasst. Also wenn Dr. Collins am Kraftfeld rumfummelt, dann ist er vielleicht dafür verantwortlich, dass das Kraftfeld nicht in der Lage war, diese Power Surge abzuwälzen. Aber die Power Surge selber wird er nicht verursacht haben. Und ist so, hier suchen sie hier irgendwie einen Sündenbock, Colonel? Ich wollte halt nur irgendwie gucken, wie wir Dr. K ermöglichen können, hier weiterzuarbeiten. Das ist ja wirklich wichtig. Und was damit denn damit falsch? Nee, sagt McKay, Colin kannte dieses System genauso gut wie uns. Er hätte nicht so einen Fehler gemacht. Und jeder hat seinen Job gemacht, jeder hat gute Arbeit geleistet. Und was war es denn dann? McKay sagt, wenn es nach Physik geht, dann sollte das nicht passieren. Zelenka kommt nochmal auf den Trichter zurück und sagt dann, hier, wir analysieren immer noch die Daten vom Unfall. Das wird ein bisschen Zeit dauern und ja, McKay sagt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wir haben jetzt irgendwie rausgefunden, dieser Device macht genau das, was sie tun sollte. Und Shepard, nein, Ordner, ja, ihr bitte nochmal abgesehen von diesen Containment-Issues. Ja, ne, es hat sich überladen und du konntest es nicht stoppen. Und wissen wir nicht, bis wir es nicht nochmal versucht haben. Und Shepard, try again. Bist du dir da sicher? Und McKay ist es. Und aber hier, ein Typ deines Teams ist im Totenhaus. Und ich weiß. Und ich weiß, das ist mir schmerzhaft bewusst und ich habe ihn dorthin geschickt und ich werde damit leben müssen, den Rest meines Lebens. Und aber wir müssen jetzt davon hören, ich muss hier Verantwortung übernehmen und jetzt aus seinem Tod auch irgendwie was lernen. Und wir wissen ja nicht, was falsch gelaufen ist für Zelenka. Das ist ja gerade der Grund, warum man sich das dann anguckt. Und McKay will auch zurückgehen und Liz auch hier. Ich weiß, wie wichtig dir das ist, Rodney, aber kannst du hier nicht irgendwie, also das Land ist gekommen, genau solche Technologie zu entdecken, aber die ist vielleicht außerhalb unserer Reichweite und nein, sagt Rodney, definitiv nein, das wäre in diesem Fall nicht so. Na, also hier, du hast auf jeden Fall Daten von deinem ersten Versuch, so von wegen hier kannst du auch erstmal alle Simulationen laufen lassen und okay, hier, Elisabeth, glaubst du wirklich, das Militär wird das einfach so gehen lassen, so von wegen, ne, also hier von wegen Spearhead in the Research, sagt er noch, und darum geht's dir, ne? Also du willst hier irgendwie schneller sein als das Militär, und dann ist die Antwort nein. Sie geht, Beckett und Zelenka folgen ihr, McKay bleibt da aufgeregt sitzen. In einem balkanischen Pub geht es weiter. Tila schlitzt Drohne und der ein bisschen am Schwanken ist. Ich bin nicht müde, warum sind wir denn jetzt irgendwie überhaupt gegangen? Und sie schmeißt ihn dann auf sein Bett und ich glaube, du hast genug, und er bestätigt das. Ich glaube, ich hatte genug. Gute Nacht, und sie dreht sich um und Tila wird nochmal zurückgerufen. Es gibt da 300 von meinen Leuten, sagt er, und sie schließt dann die Tür und verlässt ihn. In einem anderen Quartierchen geht es weiter. Wir sind nämlich auf Atlantis bei Shepard im Quartier. Er macht die Tür auf, McKay kommt rein und McKay begrüßt ihn mit den Worten Harry K. Dalian. Und bitte wer? Ne? Er war ein Wissenschaftler, der hat am Manhattan-Projekt gearbeitet, 26 Jahre, hat sich irgendwie selber verstrahlt. Ne? Als er irgendwie mit 2,5 Sphären Plutonium gearbeitet hat, hat einen ganzen Monat gedauert und bis er irgendwie gestorben ist. Ne? 30 Tage. Ich habe bei IMDb war ein Fehler drin, es waren wohl nur 29. Ne? Er hat gearbeitet, er hat bis zum letzten Tag versucht, um zu verstehen, was denn da mit ihm passiert ist, so dass andere von seiner Tragödie lernen konnten. Und aber dass sein Tod halt nicht nutzlos war, und Shepard nickt zwar, guckt ihm aber immer noch irgendwie skeptisch an, und was wäre denn passiert, wenn sie das Projekt danach einfach abgeschaltet hätten? Und ich habe das doch anders. Ist es? Na, also Colin's Death war ein pointless waste of time, of life, sagt er, ne, falls da nicht irgendwas bei rumkommt. Ich kann das einfach nicht. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Dann lass mal hier hören und kann ich reinkommen, Chabot? Nein. Na, die Ancients haben da einen Fehler gemacht, ne? Und unser Fehler war es, dass wir hier ihre Berechnung genutzt haben. Ja, ich habe die Kalkulation jetzt nochmal selber durchgeführt. Ich habe sie dreimal durchgeführt, um sicher zu sein. Und ich glaube, dieses Problem sind die automatischen Containment Protocols. Wobei das ja immer noch Quark ist, ne? Also damit kannst du das Problem mit dem Containment Field beheben, aber dass sich das Ding einfach überlädt, damit hat das ja jetzt nichts zu tun. Ne? Also waren ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Einmal das Überladen und dann konnte das Containment Field den Strahlungsausbruch nicht eindämmen. Ne? Also eins von beiden musst du fixen, klar, aber es ist an der Stelle nicht beides. Was ist denn dein Lösungsvorschlag? Ja, ich könnte die Field-Stärke manuell einstellen. Und du hast schon gesehen, wie schnell das ging. Und wir werden die Device jetzt nicht auf vollen Kapazität fahren. Und wir müssen ja jetzt nicht hier irgendwie greedy sein, so von wegen 50%, ne? So von wegen würde halt immer noch mehr Energie liefern als ein Dutzend von ZPMs. Und wieso haben die Ancients das nicht rausgefunden? Ja, keine Ahnung, Hitze des Gefechts, ne? Oder sie haben so viel Energie gebraucht, wie irgendwie möglich war. Ne, und vielleicht sind sie einfach nicht smart genug gewesen, und das bist du, und vielleicht wird man aber rausfinden. Also sie haben es auf jeden Fall nicht, und okay, sagt's mal. Hier, das ist wirklich groß, ne? Das ist wie das Rad, die Licht, das elektrische Licht, der Hotdog Big, und Best Case Scenario will Shepard dann wissen, ich gewinne den Nobelpreis, und Worst Case Scenario will er dann wissen. Ja, ich reiße ein Loch unsere Space-Time, und Shepard guckt schon alarmiert. Na, also das ist viel, 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 viel unwahrscheinlicher, als dass ich den Nobelpreis hier gewinne. Na, also viel von wegen, also bitte, die potenziellen Gewinne sind auch deutlich höher als das, was man hier verlieren könnte. Und ich habe das auch irgendwie verdient, ne? Deswegen, du musst mir einfach vertrauen. Und achso, hier, da ist irgendwie ein Szenenwechsel zwischendurch drin, weil da steht hier nämlich nicht, ne? Plötzlich ist nämlich Liz dabei, also man hat sich dann irgendwann zu Liz verkrümelt. Liz sagt dann so wegen, hey John, ich habe doch schon diese Entscheidung gefällt, und ja, wenn McKay doch aber sagt, sagt dann auch Caldwell, so von wegen, dann hat er das Problem gelöst, ne? Warum sollte man ihn das nicht nochmal probieren lassen? Und Liz dann auch zu ihm so ganz trocken, so von wegen, war die Lederlosen hier nicht auf dem Heimweg eigentlich schon? Und ich werde auf jeden Fall, aber ne, sie sollte es auf jeden Fall wissen, dass das Pentagon hier ein riesen, riesen Interesse an dieser Vakuumtechnologie haben wollen würde. Ja, aber das Pentagon macht halt hier die Entscheidung nicht, sagt dann Liz. Ja, ich kann dich hier nicht überstimmen, aber wenn ich zurück zur Erde komme, dann werde ich Empfehlung aussprechen, dass Dr. McKay hier die Arbeiten weiterführt, ne, so wegen, und das bei den höchsten Autoritäten. Ne, also ultimativ, Dr. Weir, liegt es dann nicht mehr an Ihnen, und ist dann auch, kann Rodney garantieren, dass das nicht nochmal passiert, und Shepard, nie, das kann keiner. Und ja, was hat denn sich dann geändert? Und Shepard, ja, die Ancients haben sich verrechnet. Ja, ne, Caldwell dann auch so, also wenn McKay so sicher ist, dann Liz dann auch hier, ne, also Sicherheit, also Confidence, ne, ist, da ist McKay ja jetzt nicht knapp bei Kasse mit. Wenn irgendjemand das tun kann, also er wird hier nur unterbrochen. Und Liz dann auch, die Ancients konnten das nicht tun, und wenn es nicht möglich wäre, dann hätte man, also man würde die Ancients nicht auf so ein hohes Pedestal stellen, so von wegen, ja, könntest du nicht mal, glaubst du nicht, also ne, du hast die so hoch eingeordnet, so von wegen, ne, kannst du nicht irgendwie dir wenigstens vorstellen, dass die sich vielleicht mal irgendwo vertan haben? Ja, hier, so verdrehst du mir die Worte im Munde, Colonel, und du willst diese Waffe. Ja, und ja, ne, also eine Waffe, die ultimativ die Wraiths besiegen könnte, ist sehr attraktiv für mich und ja, und für die Leute, für die ich arbeite. Ne? Das verberge ich jetzt nicht. Und das ist, da gibt es noch mehr. Nicht mehr, man muss nicht mehr nach ZPMs jagen, das Schild bei voller Stärke. Ne, schnellere, kräftigere, also more powerful Ships, Power Source, ne, die den ganzen Planeten versorgen könnte, keine fossilen Brennstoffe mehr. Ja, verstehe ich schon. Ne, wenn das so funktionieren würde, wie hier beworben, dann wäre das ganz toll. Und ja, versuche ich euch die ganze Zeit, ich kenne Rodney McKay. Manchmal muss man ihn vor sich selber beschützen. Und ich habe also, ich kann das. Ne, lass mich zurück mit ihm gehen. Kannst das als Stargate ja jederzeit aktivieren, um über unseren Fortschritt sich informieren zu lassen. Und er hatte ich schon gekauft, ja, so von wegen, ja, ne, er hat mich gebeten, ihm zu vertrauen. Und das Vertrauen ist wohl gerechtfertigt. Wir gehen nämlich auf Dorade, auf dem Doradenplaneten, geht es dann in der Ancient Facility weiter.
Ja, John und Rodney sind im Kontrollzentrum und Rodney springt da rum, alle arbeiten und ich schätze ihre Unterstützung, ne, aber keine Sorge, ich versuche es zur Gewohnheit zu machen, nicht zweimal den gleichen Fehler zu machen und Shepard, das war ein Witz, oder? Nein, also kriegst hier meine persönliche Zusicherung, ne, dass der Anstieg, dass das vorhin passiert ist, ist jetzt undenkbar. Möchtest du da nicht noch ein paar Simulations machen, fragt Shepard. Und naja, wie wäre es, wenn ich einfach meinen Plan mache und sie hier einen heißen Kaffee irgendwie am Laufen halten? Und ja, ich habe wieder gescherzt, nicht wahr? Nun, wo waren wir? Dann auf Atlantis Radek.
Was auch so ein bisschen albern ist, weißt du, wenn die doch Angst haben, dass dieses Feld sich wieder expandiert und dass irgendjemand zu Schaden kommt. Ja, sorry, warum lege ich da nicht einfach eine Leitung und verkrieche mich ein paar Kilometer weit weg? Also, ist ja jetzt nicht so, als hätte es irgendwie das ganze Ding eingespannt und alle getötet oder so. Ne? Es ist irgendwo an einer Stelle rausgetreten. Ja, weißt du, dann baue ich mir die Überwachungsanlage in eine Etage tiefer oder drauf. Ist völlig wurscht. Vielleicht kannst du doch so im Jumper oder ich, keine Ahnung.
Das ist, wenn nicht schlecht
Also.
im Jumper, das ist einfach genau, da hast du nochmal vielleicht mehr Schutz. Wir gehen rüber zu Atlantis, eine Miniszene, Radek Alter zu Liv, die meint hier der Dr. Vemir. Dr. Vemir steht? Dr. Vemir, ich muss sofort mit Ihnen sprechen. Das ist ja geil. Ja, was ist denn? Naja, ich habe hier die Unfalldaten, das habe ich nochmal gecheckt, alles hier. Ich glaube, ich weiß, warum die Technologie aufgegeben wurde. Und dann geht es wieder zum Control Room. Das Gate ist offen und Liz spricht da in die Comm. Radek steht in der Nähe. Ne? Hier, Shepard, das hier ist Atlantis. Ja, jo, was geht ab hier? Ja, bla bla. Ja, ich bin's. Ist mit. Natürlich bin ich's, aber wir sind gerade beschäftigt, sagt Mika hier. Wollen wir gleich einen Test machen? Und wir, ja, eigentlich möchte ich, dass wir das mal hinauszögern. Und Shepard, wieso das jetzt? Naja, sagt wir, ich habe die Grundannahme, dass diese Quelle der Macht für die Waffe, das ist alles auf keiner Leistungsebene, das ist halt irgendwie nicht steuerbar. Und Rodney verdreht die Augen, hebt die Arme, frustriert. Und McKay Radek und Zelenka Rodney. Okay, wir waren darüber hinweg. Ich mache das halt manuell, ne, mit halber Kraft. Das ist ein Cakewalk? Cakewalk.
Ja, Piece of Cake, ne? Also irgendwie sowas in der Richtung soll das heißen.
Leichte Nummer. Unser Lenker, nee, ich glaube nicht, dass es wichtig ist, wer hier wie viel Kuchen mag. Ich habe hier eine eigene Berechnung gemacht und glaube, das versucht, die Vakuumenergie aus unserer Raumzeit da einzudämmen, da eine Umgebung zu schaffen, in der die Gesetze der Physik nicht mehr gelten. Also, es klappt irgendwie alles nicht. Und ja, worum geht es Ihnen denn jetzt? Fragt McKay. Naja, sagt Selenka, mit steigender Leistung werden neue exotische Partikel, das klingt aus der Karibik, so karibische Partikel, kontinuierlich in der Eindämmungskammer erstellt und zerstört. Das interagiert miteinander und mit dem Feld selbst und schließlich werden die Partikel gebildet, die in dieser Raumzeit nicht verhindert werden können und sie verletzen dann das Eindämmungsfeld und dann gibt es irgendwie harte Strahlung und Pipapo Techno-Bubble. Und McKay meint ja, solange die Energieleistung eben, solange ich das manuell beobachte, dann kann ich es doch stoppen, bevor die ganze Sache eben so passiert, wie du gerade sagst. Und Selenka, nee, ist nicht, kann man nicht vorhersagen, ne, von Natur aus, edgy. Und Shepard Rodney und der aber nur, ja, ich weiß, was ich hier tue. Und Selenka meint, Rodney, ich versuche dir als Freund zu sagen, ne, dass ich da ernsthafte Zweifel habe, dass das so funzt. Und naja, sagt McKay, du liegst falsch, ne, sorry, aber dann, ne. Jetzt bringe ich hier das, wo ich gerade dabei bin, eben, das klingt irgendwie alles bei dir nach nichts anderem als professionelle Eifersucht und sein Lenker wird wütend, na hier, fein, dann töte ich halt selbst, genau wie die Engines und Shepard so, wo, 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 was meinst du damit? Und dann denkt er, ja, ich glaube, wenn die Überlastung weitergeht, dann wirkt die Waffe als eine Art Auslassventil, um einen katastrophalen Eindämmungsfehler zu verhindern. Die Engines schafften es kaum, das zu schließen und sie verloren dabei ihr Leben.
Was ja eigentlich dem Ganzen ja widerspricht. Also Lenker hat vorhin gesagt, ich weiß, warum die Antiker diese Technologie aufgegeben haben. Also entweder haben sie sich dabei selber ausgelöscht und das haben die Technologie aufgegeben. Also so oder so. Vor allen Dingen, ich frage mich, wie Radek irgendwas rauskriegen möchte, was bei den Antikern da vorgefallen ist, wenn die sich jetzt selber irgendwie damit umgebracht hätten, dann hat keiner mehr irgendwelche Aufzeichnungen geschrieben. Also dann ja, kann er das vielleicht aus dem...
Ja.
Außerdem erzählt er hier etwas völlig anderes. Er sagt so von wegen, hey, die Waffe hat als Auslass funktioniert. Das heißt, die wird dann unkontrolliert ballern. Das, ohne jetzt vorauszugreifen zu wollen, das sehen wir später ja auch noch. Hm. Ne? Also, ja, warum sind die Leute dann trotzdem alle tot? Also ist ja jetzt nicht so, als, ja, keine Ahnung, was also
ist, wenn das Ding explodiert. Die Waffe hat ja nicht auf die Leute geballert, genau.
Ja, eben, also das nee, macht
es wirkt überhaupt... so im Dialog,
also, aber ist es nicht... Ist, ja. Macht keinen Sinn, also das ist auch wieder Schwachsinn.
Ist ein bisschen merkwürdig. Shepard sagt noch, das würde jetzt irgendwie erklären, warum dieser Ort das einzige ist, was übrig geblieben ist. Okay, ja, hier, Glückwunsch, ne, sie haben das Geheimnis gelöst, dass die Engines vor ja, 10.000 Jahren was vermasselt haben. Es bedeutet aber nicht, dass ich dasselbe tun werde. Schauen Sie, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber keiner von euch ist in der Lage, dies auf der gleichen Ebene zu verstehen, wie ich es tue. Und Zelenka, meine ich auch sie mit, und Radek wirft die Arme hoch nach mir so, ja, geh mir doch aus der Sonne. Und wie er meint, ja, Rodek, ich kann's, Rodney, ich kann's mir nicht leisten, euch oder einen von euch zu verlieren. Jetzt sagen sie mir, schaffst du's? Und McKay, ja, Wollo. Und Shepard, bist du sicher? Ja. Okay, sie sind sich sicher. Und ja, habe ich doch gerade gesagt. Und wenn sie falsch liegen? Ja, nee, liege ich nicht. Und sie starren sich einen Moment an. John denkt nach, wenige Sekunden später spricht er ins Radio. Ich rufe sie also wieder nach dem Test an. Das klingt, wie klingt das für sie? Und ja, sie sollten es aber besser machen, meint wir. Und McKay meinte schon, ja, ich werde sie nicht im Stich lassen. John dreht sich um, schaut einen Moment, wendet sich ab und Rodney macht sich wieder an die Arbeit. Und dann gibt es eine Miniszene auf Belkan, wo Teela und Ronan durch dieses Dorf schwadronieren. Und Teela fragt, ja, wie geht's dir denn? Und ja, alles gut. Und Teela, ja, wir sollten jetzt wirklich zurückgehen. Wir erwartet uns bereits. Und Dex meint, aber hier, Kel ist hier. Und was? Naja, er trifft sich gerade hier mit dem Hendon und Solon sagt es mir gerade, vielleicht geht er auch auf leisen Sohlen. Ich muss ihn sehen. Und Teela meint ja, und sie möchten jetzt, dass ich da irgendwie Treffer arrangiere oder was? Und Ronan, ja, nach gestern Nacht glaube ich nicht, dass ich sehr weit kommen würde, wenn ich, was, wenn ich mich fragen würde? Nee, wenn ich fragen
würde. Wenn er selber fragen würde.
Ja, genau.
Ja. Also, aber auch geil, weißt du, er will irgendwas mit Kel, also hier merkt man auch schon, dass irgendwas fishy ist, also er will irgendein Treffen mit Kel, er weiß nicht, dass er sich jetzt mit Solen, mit Händen trifft oder sowas, ne? Also bitte, da weiß ich doch, wo er ist, also selbst wenn ich jetzt bei den Verhandlungen nicht willkommen wäre, dann gehe ich da doch einfach hin, warte, bis die fertig ist, das macht keinen Sinn. Also dass das fishy ist, ja, ne? Das sehen wir gleich, aber also es macht, also wirklich komisch.
Genau, und dann geht's wieder rüber zu diesen Außenposten, wo es jetzt wohl eins Eingemachte gleich geht, eventuell.
Genau, der doranische Außenposten, Shepard und McKay arbeiten diesmal an Konsolen. Wenn es diesmal falsch geht, dann wissen wir auch, wer schuld war, nämlich dann war es Shepard, da kann Rodney sich dann rausreden. Ja, okay, das sieht gut aus, meine Berechnungen arbeiten rund wunderbar, ne? Power Level 40%. Ne, um jetzt wirklich sicher zu sein. Ja, ich glaube, wir sind jetzt bereit für unseren Test. Und ja, was willst du jetzt mit der Waffe irgendwie targeten? Ja, die Debris hier im Orbit und so. Ja. Ja, ne, McKay bringt die Waffe online. Wir sehen, wie die Power Source im Reaktorraum pulsiert. Ja, es gibt mehr Geräusche und ja, Energy Surge, sagte McKay, ne, kann ich regulieren. Die Temperatur geht aber immer weiter hoch und du könntest das doch, ja, die, ne, also die Temperatur im Containment Field ist immer noch innerhalb akzeptabler Parameter, ich bin hier immer noch einen Schritt voraus, ne, die Temperatur steigt und steigt und steigt und McKay dann irgendwann doch ein bisschen so von mir, die Temperatur steigt immer weiter und McKay, ja, ne, dann hier, leg mal, sagt er dann zu Shepard, leg mal hier die Energie aus den sekundären Systemen auf das Containment Field und wir müssen hier abbrechen. Nee, ich kann das kompensieren. Gib mir nur eine Minute, es überlädt. Wie beim letzten Mal. Es gibt keine logische einen logischen Grund, dass es das tut. Und Shepard McKay. Ist ein bisschen so ein Khan-Moment, so wenn Kirk dann brüllt, das Khan! Mhm. Ja, nichts davon sollte passieren. Die Energy-Levels hier spiken, ne, also irgendwie komisch, viel größer, als ich das irgendwie vorausgesagt habe. Shut it down! Und ja, McKay schaut einen Moment lang seinen Begleiter an und ja, hat dann trotzdem irgendwie dann, lässt sich davon überzeugen und sagt dann, ja, okay, fein. Und dann fängt er an, auch irgendwie rumzudrücken und ja, passiert aber nichts und das macht doch gar keinen Sinn. Und Shepard, was passiert denn hier? Ich kann es nicht abschalten und wir schalten jetzt aber nicht ab, sondern woanders hin. Wir sind in diesem Belkan Village, in einem Konferenzraum. Ronan sitzt da an einem Tisch mit dem Rücken zur Tür. Dann kommt Kel hinein. Kel wird gespielt von Terry Housen. Zweimal Highlander, also die alte Serie. Einmal Outer Limits, einmal First Wave, einmal Seven Days, einmal 4400, einmal Arrow. Insgesamt nur 36 Rollen. Und er stellt sich dann vor, ich bin Kel von Satida und Tila, ich bin Tila Amagan von Athos. Und also danke, dass du uns hier deine Zeit opferst. Und Kel sieht dann Ronan hinten dann sitzen. Also er sieht ja nur den Rücken. Also wenn ihr zum Handeln seid, dann sollte ich doch alle Leute eurer Truppe kennenlernen. Und Tila, ja, okay, deshalb sind wir ja hier und Ronan steht dann auf und dreht sich um und Kel ist total überrascht und Ronan und Ronan sagt, hallo Kel. Wobei das, glaube ich, ja auch im Transcript falsch ist, hier steht Ronan ist geschockt, nein, Kel ist geschockt vermutlich. Ja, ne, Ronan greift seine Waffe und schießt Kel einfach in die Brust und ja, die Leutchen, mit denen Kel da ist, richten jetzt alle ihre Waffen auf Ronan und Tila und Tila nimmt ihr Messerchen, Rücken an Rücken stehen sie da und sie so, Ronan, was hast du getan? Ronan wendet sich aber an die Männer, die da stehen, so fängt, hey, ihr alle wisst, wer dieser Mann war, was er war und wenn jemand glaubt, dass er wirklich irgendwie gerecht werden sollte, hier bin ich und ja, die Männer können mit der Aussage wohl irgendwas anfangen. Sie lassen nämlich ihre Waffen sinken. Ronan und Tila verlassen diese Taverne. Und draußen grapscht sich Tila Ronan, nimmt das Messer und hält es ihm an die Kehle und sagt so von wegen, du hast mich gerade benutzt, um einen unschuldigen Mann zu töten. Und er schiebt ihre Hand weg. Nein, er hat viel Schlimmeres verdient und du hast ja gesagt, er war wie ein Vater. Ne? Also Ronan berichtet dann, dass Kel hier irgendwelche mehrere Infanteriedivisionen auf Satida geleitet hatten, als die Race kamen. Dann hat er Leute, tausende von Leuten einfach in den Tod geschickt, nur um sich selber zu retten. Und, er war ein Verräter, er war ein Feigling. Und das Einzige, was ich bereue, ist, dass sein Tod so schnell war. Und Herr Tila sagt dann, ja okay, ich verstehe, an deiner Stelle hätte ich vermutlich dasselbe getan, aber glaub mir, ne? Das würden andere nicht verstehen. Sowas, darüber sollten wir nicht sprechen, wenn wir nach Atlantis zurückkehren. Und außerdem droht sie ihn dann noch und sagt, also wenn du nochmal meine Freundschaft in so einer Art und Weise benutzt, dann werde ich nicht so verständnisvoll sein. Auf dem Doran-Planeten geht es weiter. Hier sehen wir jetzt, wie dieser Auslass der Energie passiert. Wir sehen die Waffe, wie sie ziellos einfach in der Gegend rumballert. Also in den Himmel ballert und ja, in der Fabrik geht es, also in dieser Facility geht es weiter. Das Gebäude wankt so ein bisschen. Tja, was war das denn? Und so von wegen, ja, hier, okay, erklärt dann hier von wegen, die Waffe entlädt sich, um ihr Catastrophic Overload zu verhindern. Wie das auch immer die Planetenbewohner gekillt haben sollte, wir wissen das immer noch nicht. Ja, wir sollten jetzt hier irgendwie mal raus. Und was habe ich dir gerade erzählt? Diese Waffe feuert auf random Targets über den Planeten. Na, das ist der sicherste Platz hier gerade. Und wobei, wenn du nach oben schießt, also entweder machst du dein Schutzschild, also dein Tarnfeld an, oder du fliegst unten rum, ne, also einfach über die Planetenoberfläche, es ballert ja nur nach oben. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, ob das total random ist, also wenn sie jetzt, ich weiß nicht, also wenn das eine antikische Station ist, sollte das nicht irgendwelche Fail-Saves haben, dass keine antikischen
so Gerätschaften getroffen werden.
Ja. Ja, ja. Ja, ne, Shepard hat auf jeden Fall Bedenken. So sagt hier, also dieser Ort ist vermutlich nicht mehr lange so sicher. Ich kann das unter Kontrolle bringen. Hier, gib mir eine Sekunde. Und Shepard greift sich McKay und nein, kannst du nicht. Und eine Sekunde, er dreht sich nochmal an den Rechner. Rodney, ich hatte das schon mal gesehen. Ne? Piloten, die sich nicht mit ihrem Schleudersitz in Sicherheit bringen, ne, weil sie glauben, sie könnten ihr Flugzeug noch retten, obwohl man kurz vorm Boden ist. Und McKay denkt darüber nach. Okay, wir müssen gehen. Ich habe zu lange gewartet. Also die Waffe kann nicht genug Energie ausspeichern, um einen Catastrophic Overload zu verhindern. Dieser ganze Planet wird in die Luft fliegen und McKay dann irgendwie so wegen, also ne, Shepard guckt zu ihm rüber, Und nee, also nicht, dass jetzt deine Rede jetzt nicht funktioniert hätte. Und ja, wir sehen immer noch diese feuernde Waffe. Sie rennen zum Puddlejumper jetzt und man schnallt sich fest. Und ja, Shepard, also McKay dann auch, deswegen muss jetzt in wenig vorhersehbaren Trajectories fliegen, sodass die Waffe sich nicht auf uns einstellen kann. Wobei, ich weiß nicht, also zielt die Waffe? Also wenn die Waffe zielt, das
Ja,
macht überhaupt keinen
das.
Sinn, das ist dann auf antiker Dinger. Na, also wenn du random ballert, dann könntest du auch random getroffen werden. Ne? Aber warum sollte eine antiker Waffe auf antiker Gerät, das macht keinen Sinn. Also Shepard ist sich auf jeden Fall sicher, dass er das könnte. Also, ja, ich sag nur, dass du nicht in einer geraden Linie fliegen. Rodney halt die Klappe, der Jumper verlässt den Planeten. Ist natürlich doof, sie fliegen genau über die Waffe, ne? Genau in die Schusslinie, wo ich mir denke, du kannst auch andersrum fliegen. Also das ist...
Hallo? Jetzt höre ich dich nicht mehr.
Im Zickzack, ja, ne, okay, an Bord des Jumpers. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass der Jumper vermutlich keinen einzigen direkten Feuertreffer aushält. Shepard hat sich das hinter die Ohren geschrieben. Ja, mittlerweile ist man im Debris-Field oben angekommen und man fliegt dann Zickzack durch und McKay sagt, oh, die Waffe hat zielt auf uns. Na, dass das überhaupt keinen Sinn macht, auf irgendwas zu zielen. Und ja, ne, wie wäre es, wenn wir ich dann, wir könnten ja auch zurück zu den Planeten fliegen und nach dem Overload, also den Overload einfach abwarten. Okay, nee, können wir nicht. Und wieso nicht, will Shepard dann wissen. Also ja, die Explosion hier wird 3/4 des Solar Systems ausschalten, was natürlich Quark ist. Es ist ja nicht das Solar System, das ist unser heimisches. Das wäre jetzt ein Star System. Wir können nicht weit genug wegkommen, schnell genug wegkommen. Wir müssen es durch das Gate schaffen. Shepard, mir fehlt dann Dial the Gate. Wie er sich denn aber vorstellen würde, wie man jetzt beim Final Approach nicht getroffen werden würde. Also, man könnte vielleicht, wie man am Anfang schon hätte tun können, man könnte vielleicht einfach den Titan-Mechanismus anmachen. Okay, dann ballert das Ding vielleicht auf das Gate. Das könnte natürlich auch sein. Na, aber den Titan-Mechanismus, den vergisst man hier mehrmals öfters. Shepard weiß das noch nicht so ganz. Ja, man sieht das aktive Stargate-Waffenfeuer, was drumherum flitzt. Und dann ist dann auf jeden Fall die Daedalus, die sich mit ihren Schilden dann dazwischen schiebt. Caldwell, ja, hier ist eine gute Sache, dass wir hier vorbeigekommen sind, Colonel, so zufällig. Und machen sich auf den Weg ins Gate. Wir werden hier Ablenkung fahren und Shepard bestätigt das, meldet sich aber nochmal zurück und sagt dann, hier ist auf wegen hier, ich würde empfehlen, hier in den Hyperspace zu gehen, sobald wir durch sind. Es wird einen richtig großen Big Bang geben. Der Jumper geht durchs Gate, die Daedalus verschwindet im Hyperraum und dann explodiert der ganze Planet. Und wir gehen jetzt an einen weniger explosiven Ort in den Atlantischen Gate Room.
Tila und Ronan kommen durchs Gate und tragen so diese Getreidesäcke mit Marines, halten die Waffe dahin und ja, hier nehmen die Säcke ab. In der Ferne hört man Lith im Büro ein bisschen toben. Hier und Tila meint, ja, nehmen sich hier Getreide ins Lagerraum, Hoppi Galoppi. Als sie und Ronan vorwärts gehen, geht das Geschrei weiter und sie schauen da hoch und sehen, wie Rodney angemaunzt wird. Ja, können es auch nicht ganz, also. Worte, glaube ich, nicht so ganz einordnen. Hier, ihr Leben und das Leben aller Menschen haben sie aufs Spiel gesetzt. Sie haben ja 3/4 eines Sonnensystems zerstört und McKay ja nun 5/6, ne? Das ist ja keine exakte Wissenschaft. Und Rodney, kannst du dein Ego mal eine Sekunde hier außen weglassen? Tila und Ronan gehen dann weg im Korridor. John geht da lang. Und als er sieht, wie Rodney sich nähert, dreht er sich und geht in die entgegengesetzte Richtung. Rodney eilt ihm nach, ne? Hier, Major, hier, ne, hab sie gesucht und ja, habe ich von gehört, ne? Er verdreht sich zu Rodney und faltet seinen Arm, ja, und McKay meint, ich nehme an, ich verdiene das, schauen Sie, ich bin nur, also, weil das, was passiert ist, wollte ich mir, Entschuldigung, ich habe mich geirrt, tut mir leid, ne, und ich wollte Ihnen versichern, dass ich beabsichtige, dass das, also, nichts, also, es wird jetzt immer irgendwie alles wieder richtig sein und effektiv und John lächelt. Ja, war ein Witz. Und Shepard, ja, gut. Und will halt abdampfen. Rodney hält ihn nochmal auf. Und meint, ich habe hier mich bereits mit Liz entschuldigt und Radek und hier Colonel Cordwell. Da hab ich gedankt, dass er sich gekümmert hat, ne, das Experiment da. Dass er dem ausspioniert hat irgendwie. Und ich habe eigentlich eine nette kleine Mail geschickt, aber ich habe dich zuletzt, also bis zuletzt gewartet, um ehrlich gesagt, ich würde hassen zu denken, dass die jüngsten Ereignisse das Vertrauen in meine Fähigkeiten oder ihr Vertrauen gegenüber mich voll getrübt haben und ich hoffe, es kann ich zurückgewinnen und Shepard merkt an, das könnte eine Weile dauern und Rodney entfällt dieses Gesicht, ja, schau, schau, Mama. Shepard ist sich aber sicher, dass Rodney das wirklich versuchen möchte. Er tritt dann in den Transporterraum, drückt da auf die Platte und die Tür schließt sich und lächelt Roger nochmal an, der zurücklächelt und dann seufzend weiß, dass er jetzt irgendwie das in nächster Zeit ein bisschen da gucken muss mit dem Shepard, freundschaftlich, wie das da weitergehen sollte. Und dann endet diese Episode. Genau, zur Trivia.
Hier noch kurz an der Stelle. Das klingt jetzt so, wir hören auch nie wieder was von dieser Technologie, dass man das jetzt beerdigt. Das Problem ist ja an der Stelle ja eigentlich nur, dass das Kraftfeld wegen dieser exotischen Partikel das nicht halten kann irgendwie. Also beziehungsweise, ja, keine Ahnung. Also es gibt ja, also wäre es nur das Kraftfeld oder so, kein Problem, ne? Dann baust du einfach ein anderes. Aber das mit dem Catastrophic Overload, also scheinbar ist diese Waffe irgendwie so in der Beta-Phase, weil da gibt es ja mehrere Probleme. Zum einen, dass das Kraftfeld nicht die Partikel abhalten kann, die sich darin aufbauen. Ja, okay. Und ich glaube, die Partikel sind dann der Grund, warum das diesen kritischen Overload dann überhaupt bekommt.
Also ich hab's auch nicht so ganz. Also irgendwie war mir zu viel Techno-Bubble irgendwie. Es funktioniert nicht, aber ja. Genau. Ach so, dieses doradische Aussehen basiert auf dem von Vellona, was wir aus SG-1 Staffel 5 Nummer 3 kennen. Das vielleicht hieß es gar nicht Sacrifice im Englischen. In einer Konzeptzeichnung aus den Produktionsmaterialien zur Episode ist beschrieben, wie Doranda als eine etwas abgeänderte Version eben da Vellonas dargestellt wurde oder werden sollte. Intern befand sich diese Episode zeitweise an 5. statt 6. Stelle in Staffel 2. Die nun vorherige Episode SGA verurteilt hat, stand dafür an 6. Stelle in der Staffel. Mark Pawsons Charakter wird in der Folge als Collins genannt, aber im Abspann als Collinsworth aufgeführt. Ein seltener Kontinuitätsfehler, also on screen bei diesen ganzen benamenden Abspannen.
Ja, wobei das ja auch Quark sein könnte, das könnte auch einfach nur ein Spitzname sein.
Könnte auch sein, ja. Martin Wood, der Regisseur, hat hier, ich verlese mich ja immer. Die Episode, die wir gesehen haben, die wir gerade drehen, meine ich, heißt Trinity und sie untersucht wirklich Shepards und McKays Beziehung. Besonders unter Belastung. Ich denke, es ist genau das, was du gehofft hast. Das ist von Martin Gero, so rum. Dann eben Martin Wood nochmal im TV Zone Magazine Nummer 190. McKay schraubt königlich und kann den Tag nicht retten? Ich glaube, das ist komisch übersetzt. Diese Geschichte ist ein großartiges Charakterstück für Shepard und McKay. Ihre Beziehung ist eben herausgefordert. Die beiden Schauspieler mussten deswegen mit der Veränderung ihrer Charakter ringen. Es ist eine Veränderung, die, wie ich denke, so für Shepard und McKay sich ausbreitet. Und Joe und David Hewlett haben sich wirklich diese Herausforderung auch gestellt. Fehler, das am Anfang ist in der deutschen Synchronisation vom Inneren des Jumpers das Geräusch des Jumpers, das man nur von außen hört, zusammen mit 3 Donnerschlägen, die ebenfalls von innen normalerweise anders klingen zu hören. Als McKay die Energiewerte empfängt und auf das Gerät, auf das Gebäude zeigt, dafür ist in der letzten Szene vor dem Vorspann kein Geräusch zu hören, als der Jumper auch tatsächlich von außen vor der Energiewerfer zu sehen ist. Im Englischen ist das richtig. In der Szene, in der McKay die Energiewerte empfängt, hört man nichts dergleichen, sondern erst dann, wenn man den Jumper auch von außen sieht. Wieso diese paar Sekunden Geräusche im Deutschen einfach komplett an einer anderen Stelle verschoben wurden, in Klammern unpassenderweise, ist unklar. Fällt mir nicht auf sowas. In der Szene, in der die Daedalus den Jumper deckt, fehlen die Railguns, welche auf dem vorderen Teil des Schiffes eigentlich montiert sind. Naja, hat man vielleicht mal. Sind in der Wartung, wer weiß. Wir warten auf das Zitat der Woche. Thomas, war da was für dich dabei?
Ja, ich habe was ich habe was direkt aus der ersten Szene genommen, so von wegen hier, wo Rodney dann davon erzählt, so von wegen hier, bla bla bla. Also, ne, Ronan, der sagt so wegen, ja, ne, ich habe einen starken Bauch. Und Rodney dann sagt, hey, ich kann sogar ein Dutzend Frozen Dinners essen, ohne sie aufzutauen. So von wegen, und manchmal setzt das sogar mir zu. Also fand ich halt, nur der verfrossene Rodney halt.
Ja, sehr gut. Ich habe auch was von Rodney, aber jetzt zum Schluss eher, wo er sich eben bei Shepard entschuldigt, oder erstmal ist es ja eher eine Fast-Entschuldigung, dann kriegt das wirklich noch gebacken. Und da meint er nämlich, und ich wollte Ihnen versichern, dass ich jetzt wieder recht haben werde. Grundsätzlich, und zwar ab sofort. Also jetzt ist er wieder Mr. Unfehlbar, in Anführungszeichen. Wir kommen zu unseren vielleicht manchmal unfehlbaren, manchmal fehlbaren Urteilen über diese Episode. Thomas, was sagt denn dein Kalender, wer es fängt an? Bin mir unsicher gerade.
Puh, ich, keine Ahnung, mir ist das wurscht. Fang
ruhig an. Ja, was kann man sagen? Ich finde, was die Episode, mal positiv anfangen vielleicht, mich hat es gefreut, weil Runon ist so ein bisschen da und ja, da, dass da noch ein bisschen mehr Fleisch rangehangen wird an dessen Vergangenheit, beziehungsweise dass man es da ein bisschen noch mehr erfährt und ja, haben welche überlebt. Wobei, eigentlich hätte man das ja dann per Funk mit. Egal, aber okay, es ist jetzt so, da haben wohl 300 überlebt und die machen jetzt This is Sparta-mäßig, sind die ganz verstreut überall, was auch merkwürdig ist, aber okay. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass es erwähnt wird. Jetzt wird es wieder so negativ und dass es man da ein bisschen mehr von seinen Leuten noch so zu sehen bekommt, ne? Dass er da auch mit anderen abhing früher und wie auch immer. So die Main Story an sich war für mich jetzt nicht so besonders. Das war sehr technobabbelig und ja, das ging halt schief, aber okay, man erfährt, die Antike haben vielleicht an noch krasserem gebaut als hier die kleinen ZBMs und hätten sie da die Kurve kriegen können, so ein bisschen zu der Weltkriegsmäßig V2-Raketen, Wunderwaffenzeug auf die letzten Meter, aber da ist es schon zu spät. Hat sich ein bisschen geschichtlich daran erinnert. Wobei ich nicht sagen will, dass die Antiker Nazis sind. Nee, aber vom Vergleich her, ne, vom Waffen auf den letzten Drücker mäßig. Hat halt irgendwie dann doch nicht gepasst. Ja, ist eher standardmäßig. Und ja, wir verlieren einen Wissenschaftler, aber fand ich doch besser als die letzten Episoden. Aber ja, ist halt okay, macht nicht viel falsch, aber ist jetzt auch nicht die Überfolge. Und deshalb würde ich sagen, Daumen zur Seite, kann man gucken, aber ja, ist jetzt vielleicht auch nicht so das Besondere, die Folge der Staffel oder so, ne? Würde ich nicht sagen. Aber wir hatten schon viel schlechtere und deshalb im Mittelfeld würde ich es jetzt einordnen. Genau, das war's schon.
Direkt vorweg, ich würde auch einen Daumen in die Mitte geben. Ja, hat keinen Impact auf die insgesamte Storyline. Ja, ne, also warum? Also, ich fände es ein bisschen merkwürdig, dass, also Rodney, dass Rodney sich dann so übermäßig entschuldigt. Ne, klar, er ist ja eigentlich der Unfehlbare, ne? Aber dass die anderen auch so überzogen reagieren, ey, ja, sorry, also wenn man Dinge erforscht, dann passieren Sachen auch nochmal, da passieren auch Rückschläge. Das muss man jetzt nicht einem Wissenschaftler ankreiden, der einfach nur versucht, das Beste daraus zu holen, was irgendwie möglich ist. Also das ist so ein bisschen überzogen, finde ich persönlich, wie dann da hier auf Rodney rumgehackt ist, als ob er der persönlich dafür verantwortlich wäre, dass diese Antikerwaffe nicht funktioniert hätte. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, ne? No, Rodney hat sein Bestes getan, dass ihm das selber irgendwie kränkt und knickt. Ja, keine Frage, ne? Das liegt an Rodneys Ego so überzogen und dass man sich da irgendwie das Vertrauen zurückverdienen müsste und hast du nicht gesehen. Also, so dieses Ende der Geschichte war irgendwie so, naja, puh, ja, ansonsten mal eine super Waffe, wäre schön, wenn man sie funktioniert hätte, dann wäre aber relativ zackig da auf jeden Fall das Race-Thema zu Ende. Fehler hatten wir ein paar, also ne, allein schon hier von wegen, warum kann ich hier nicht einfach mal mit einem getarnten Jumper rumfliegen oder so? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht sind die Dinger auch in Reparatur, weißt du, so wie die Daedalus Railguns oder so. Wer
Wer
weiß, wer
weiß.
weiß. Keine Ahnung. Mussten alles mal zum TÜV, was ich weiß, ein CE-Kennzeichen kriegen oder so. Ja, okay, wir sehen ein bisschen was von Ronan, wobei ich glaube, über seine Kollegen wird jetzt auch. Ich wüsste nicht, dass das nochmal groß irgendwie
Müssen wir aber
erwähnt
drauf
wird.
achten, ja, weil ich hab's auch nicht mal auf dem Tacho.
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum, wenn er so begeistert von seinen Leuten ist, warum er nicht einfach jetzt zu denen
Tschüss.
zieht oder. Ja, eben, genau. Also, na, warum bleibt er jetzt weiter bei SG? Also, dass er dann nur vielleicht mal zur Verfügung steht, so als Scout oder so, ne? Aber jetzt könnte er doch eigentlich, keine Ahnung, was mit seinen Leuten haben. Ich weiß es nicht. Also, die tauchen auch nie wieder auf. Also, hier ist so vieles angerissen, was irgendwie niemals wieder erwähnt wird. Auch die Technologie, ne? Rodney hat ja die ganzen Daten in sein Labor übersetzt, ne? Da könnte man ja vielleicht nochmal dran forschen, entweder mit einem neuen Kraftfeld oder was auch immer, ne? Keine Ahnung. Wird nie wieder Bezug drauf genommen. Ist also wirklich so eine typische Monster of the Week-Geschichte ohne Monster. Ja, deshalb ein solider Daumen in die Mitte, aber mehr ist da jetzt wirklich nicht.
Sind wir uns ja einig
Jo.
und genau. Dann nächste Woche SG1, da gehen wir in Folge 7 der Staffel 9, so rum. Und das Ding heißt im Deutschen wie im Englischen Ex Deus Machina.
Wirklich so rum?
Ja.
Okay, weil normalerweise heißt es Deus Ex Machina,
Ja,
dementsprechend
das
die.
haben sie irgendwie, das hat wohl,
Ja,
ich nehme an, es wird
sage
irgendeine Bewandtnis haben. Da gibt es eine kurze Beschreibung, die nur aus einem Satz besteht. Das ist ja gerade nie gesehen hier im Stargate Wiki. Okay. Also bekommen wir es mit Baal zu tun. oder der soll sich wohl irgendwo verstecken und ja, Menschen, Jafar-Allianz, gibt es eine schwere Probe. beziehungsweise die Suche nach Baal. Und gucken wir mal. Also es wird, glaube ich, ein bisschen abgefahren. Und wenn ich jetzt so die Bilder sehe, erinnere ich mich leicht, das Ding wird, weiß ich nicht, ausschließlich würde ich jetzt nicht sagen, aber glaube ich, Großteil auf der Erde spielen. Müssen wir mal gucken. Ne? Da gibt es ja solche und solche Folgen, aber von der Story klingt das doch auf jeden Fall mal interessant. Gucken wir, ob es auch so wird. Ne? Und dann euch noch einen schönen Restsonntag. Könnt ihr uns gerne überstützen unter dem Kofi-Link oder so ähnlich, wer das möchte. Und natürlich auch gerne teilen und liken und Bewertungen schreiben. Das ist ja alles bei Apple und wo auch immer machbar. Genau, und wenn ihr irgendwie super Waffen findet, dann testet die weiter. Ich weiß nicht, was mal jetzt.
Jaffa-Kree!
Jaffa-Kree, vielleicht kommt ihr auch mit dir. Das wäre mal interessant. Alles klar, dann bis nächsten Sonntag und.
So ein Race mit so einer Schlange im Kopf, wenn wir was Neues.
Genau, es ist ein Upgrade.
Ja.
Ja. Macht's gut, tschüss.
Jo, ciao.